RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. Aus der Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
Angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen, heißt es in der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Eine neue zwischenstaatliche Einrichtung könnte das ändern. Einem Vorschlag zufolge könnten ihr auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien angehören. Hintergrund sind der Ukraine-Krieg und Zweifel daran, ob die USA das von Russland angegriffene Land weiter unterstützen.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran wollen heute über das iranische Atomprogramm sprechen. Vor dem Treffen im Oman haben die USA Kompromissbereitschaft signalisiert. Der amerikanische Sondergesandte Witkoff sagte dem Wall Street Journal, der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Das sei die rote Linie. US-Präsident Trump hatte dem Iran mit einem Angriff gedroht, sollte Teheran einem neuen Atomabkommen nicht zustimmen. China will heute höhere Zölle für Importe aus den USA in Kraft setzen. Sie sollen bis zu 125% betragen. Die Regierung in Peking reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Trump. Dieser hatte am Mittwoch Abgaben in Höhe von bis zu 145% für Waren aus China angekündigt. Seine Sprecherin erklärte, Trump sei dennoch optimistisch, dass der Handelskrieg mit China beigelegt werden kann. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.
Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten ist es länger freundlich bei 12 bis 23 Grad. Am Montag gibt es mehr Wolken und regional auch Schauer, sogar einzelne Gewitter. Temperaturen von 12 bis 22 Grad. 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und wir starten mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A62 Nonnenweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nohfelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Als klimapolitische Realitätsverweigerung bezeichnete eine Sprecherin der Gruppe Fridays for Future den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Grund für die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, gestern einen Aktionstag auszurufen und in vielen Städten Deutschlands mit Kundgebungen und Demos auf sich aufmerksam zu machen. Und unser Berlin-Korrespondent Jan Zimmermann, der hat sich mal auf die Suche nach dem Wort Klimaschutz im Koalitionsvertrag gemacht.
16 Mal findet sich Klimaschutz im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Zum Vergleich, im Vertrag der Ampelkoalition 2021 war Klimaschutz 51 Mal zu lesen. Gewiss sagt das erst einmal nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung wird. Wie die Vorgängerkoalitionen hält auch Schwarz-Rot an den Klimaschutzzielen fest. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weitergehen, sagt die klimapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer.
Heute schon sind die erneuerbaren Energien die günstigste Form, Energie zu gewinnen. Und deswegen ist es auch sozial geboten, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien hinzubekommen.
Im Verkehrsbereich, dort wo nach wie vor viel CO2 ausgestoßen wird, setzen CDU, CSU und SPD auf die E-Mobilität, um Klimaschutz voranzutreiben. Doch das war es dann mit den guten Nachrichten, findet Martin Kaiser von Greenpeace.
Dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD dem Klimaschutz keine Priorität mehr einräumt, ist ein großes Versagen.
Von einem Versagen oder Rückschritt sprechen viele Klimaschutzverbände und Umweltschutzorganisationen. Vor allem folgende Kritikpunkte sind immer wieder zu hören. Union und SPD würden weiter zu stark an fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle hängen. Das sei zum Beispiel daran zu erkennen, dass viel Geld in neue Gaskraftwerke fließen soll. Vom Ziel der Ampelkoalition, 2030 aus der Kohle auszusteigen, ist im neuen Koalitionsvertrag nichts mehr zu lesen. Stattdessen soll der Ausstieg 8 Jahre später kommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban, der für die Union am schwarz-roten Klimaplan gearbeitet hat, verteidigt diese Entscheidung.
Die letzte Bundesregierung hat sich dazu entschieden, nicht als erstes die Kohlekraftwerke, sondern als erstes die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Aber dann ist auch die folgerichtige Notwendigkeit, dass man eben auch die Kohlekraftwerke erst einmal mindestens in der Reserve oder aber vielleicht sogar am Netz braucht, um die Versorgungssicherheit in Deutschland herzustellen.
Was Umweltschützer wie Martin Kaiser von Greenpeace besonders ärgert, Union und SPD wollen in Deutschland Gas fördern.
Und dass Deutschland dann noch in der Nähe eines UNESCO-Weltnaturerbes, nämlich der Nordsee, in Borkum, in einem Tourismusgebiet, selber jetzt Gasbohrungen zulassen wollen und Gas fördern wollen, ist wirklich ein absolutes Paradoxon und überhaupt nicht nachvollziehbar.
Einer der Hauptkritikpunkte am Koalitionsvertrag, das sogenannte Heizungsgesetz, soll abgeschafft und durch neue Regeln ersetzt werden. Nach dem Streit um das Gesetz in der Ampel würden erneut Handwerker und Verbraucher verunsichert und die Klimaziele gefährdet, klagen Klimaschützer. CDU-Politiker Tilman Kuban sieht das anders.
Wir sorgen dafür, dass es für die Menschen endlich wieder ein bisschen mehr Freiheit gibt und nicht diese Bevormundungspolitik, und das halte ich auch für vollkommen richtig.
Er will das bisherige Gesetz aufweichen und Vorgaben, wie klimafreundlich eine neue Heizung sein muss, lockern. Fazit: Schwarz-Rot und Umweltschützer liegen bei vielen Themen über Kreuz. Vielleicht einer der Gründe, warum Klimaschutz 16 Mal und nicht mehr im Koalitionsvertrag zu lesen ist.
Seit Mittwoch, da steht ja dieser Koalitionsvertrag. Das Verhandlungsteam des Vertrags, das bestand aber ja eher aus altbekanntem Personal. Friedrich Merz, Saskia Esken, Markus Söder und Co. Mein Kollege Andreas Sperling, der hat das zum Anlass genommen, mit der Transformationsforscherin Maja Göpel, von der Leuphana-Universität in Lüneburg zu sprechen und sie zu fragen, wie zukunftstauglich dieser Vertrag denn nun ist. Kann es denn damit und mit diesem Personal trotzdem auch Richtung Zukunft gehen?
Also wenn man beobachtet, wer wie lange schon dabei gewesen ist, da hätte vielleicht die eine oder andere neue Figur ganz gut dazwischen gepasst und vor allem die eine oder andere wirklich Leuchtturmidee. Also zu sagen, wir stehen für ganz bestimmte, klare Ideen darüber, wie Deutschland in 10, 15 Jahren aussehen soll, um dann eben auch sagen zu können, die Maßnahmen, die drinstehen, wichtige Schritte dahin bedeuten.
Ja, also stehen denn die Zeichen dann auf Durchstarten oder eher auf Durchwurschteln?
Na, ist schon ziemlich viel gewurschtelt. Also wenn man sich überlegt, dass die Kasse ja voll gemacht wurde vorher und dann überlegt wird, wo sind da die großen Projekte? Also Energiewende war ja etwas, wo wir jetzt sogar noch international Lob bekommen haben von der Internationalen Energieagentur. Da sind dann wieder eher so Sachen wie, ach, lass uns das Gas wieder ganz stark priorisieren, wo man sich auch fragt, wieso eigentlich? Wir hatten doch auch gute Gründe jenseits des Klimas zu sagen, dass mit der Gasabhängigkeit, vor allem, dann steht ja günstiges Gas drin, da muss man ja gleich hinhören und fragen, wo soll das denn eigentlich herkommen? Bitte nicht wieder aus Russland. Und dann zu überlegen, warum werden dann Gaskraftwerke nicht wenigstens wasserstoff-ready? Das war ein Riesenthema. Also wie kriegt man das auf die nächste Technologie hingedacht, wenn man eine Infrastrukturinvestition vornimmt? Dann das Heizungsgesetz wird abgeschafft, steht drin. Was anderes soll wieder eingeführt werden. Das fühlt sich so ein bisschen wie Geschummel an, weil man ja so doll getrommelt hat. Das muss alles weg. Aber was anderes soll wieder dazukommen. Lieferkettengesetz ist so ein bisschen ähnlich, wo ich das Gefühl habe, wenn man genau liest, denkt man, da musste jetzt richtig reingeredet werden, dass man was Falsches wegmacht. Aber man ersetzt es mit was eine ähnliche Wirkung haben soll. Und insgesamt fehlt dann eben so der Gedanke darüber, wie die einzelnen Maßnahmen in einem Paket jetzt endlich diese Beschleunigung finden können. Wir haben alle gewünscht, dass Dynamik und Durchbruch jetzt reinkommen.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass fast alle Vorhaben in diesem Vertrag unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Ist das dann eigentlich eine Mogelpackung?
Auf jeden Fall gibt es ja an vielen Stellen dann genau das richtig harte Aushandeln noch Thema in die Zukunft verlagert. Und dann ist es natürlich die große Frage, wie wird das ausgehen? Inklusive, was ja auch auf dem Tisch liegt, was, glaube ich, wichtig ist zu beachten, wie wird die private Kofinanzierung gemacht? Also wenn wir überlegen, wer soll in Zukunft dann Zinsen bezahlen, dann ist es natürlich eine große Entscheidung, ob ich sage, ich nehme das über den Anleihenmarkt auf oder ich nehme im großen Teil im privaten Sektor auf, der dann gerne eben bis zu, da wird ja von 8-10% Rendite gesprochen. Das zahlen dann natürlich auch zukünftige Nutzerinnen und Nutzer oder eben zukünftige Generationen gleich wieder mit. Das heißt, wie wird die Finanzierung gestrickt, ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich, wo kommt insgesamt die Summe her, um die ganzen Versprechen, insbesondere die Steuersenkungen, dann tatsächlich gegenzurechnen?
Eines ist ja wirklich neu, es kommt ein neues Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Ist denn das eine Chance, das Land wieder auf Vordermann zu bringen?
Das fand ich klug tatsächlich, weil vor dem letzten Koalitionsvertrag hatten wir schon eine Allianz von Personen zusammengebracht, die gesagt haben, es wäre super, wenn wir dieses transformative Regieren als so eine Querschnittsaufgabe sehen, wo wir die technologischen neuen Möglichkeiten mit der besseren Zielerreichung, der Wirkungsorientierung zusammendächten. Also nicht Digitalisierung qua Digitalisierung willen. Und dann macht man die alten bürokratischen Prozesse eben schön in den Rechner rein, sondern erst zu überlegen, wie können wir effektiver Ziele erreichen, um dann zu sagen, wie können die Technologien das noch beschleunigen. Und wenn wir diesen Unmut zum Beispiel im Lieferkettengesetz, in den Reporting, in den Nachhaltigkeitsberichterstattungen sehen, hatte das immer etwas mit beiden zu tun. Dass die Umsetzung kompliziert ist an vielen Instanzen, muss man parallel Bericht erstatten, dann noch mit Papierform und so weiter. Da sehe ich eine richtig gute Chance drin, wenn es klug gemacht wird.
Es kommt ja nun generell auch auf zweierlei an, nämlich die künftige Regierung muss die richtigen Weichen stellen und sie muss die Menschen im Land dabei mitnehmen. Wie kann denn das gelingen? Wir wissen ja, Kommunikation ist eine schwierige Sache.
Also da hätte ich mir auch überlegt, wir haben ja sehr klare Umfragen gehabt vor der Wahl. Was drückt den Menschen im Alltag? Das wurde natürlich auch aufgebauscht, indem man erzählt hat, wie schlimm es um die Wirtschaft steht und wie schlimm es dann eben um die gesamte Möglichkeit geht, sowohl soziale Leistungen, aber auch Arbeitsplätze zu sichern. Und da würde ich auch sehr kommunikativ reingehen. Also Gesundheitswesen ist ja etwas, was im Alltag viele beobachten. Ich kriege keine Arzttermine mehr, ich werde nicht mehr gut versorgt, aber die Kosten für eine gesetzliche Krankenversicherung steigen hoch und die Privatkrankenversicherten sind da irgendwie immer so raus, so elegant. Oder eben, wie funktioniert das demnächst mit einer Idee darüber, wie die Rente für mich aussieht. Bei jungen Menschen ganz oben auf dem Zettel, Wohnkostendruck ist ganz oben auf der Sorgenspirale gewesen. Und diese ganzen sozialen Dinge finden sich kaum explizit angesprochen. Bildung, nächstes wichtigstes Thema für die Zukunft. Und da würde ich ganz dringend jetzt nachsteuern wollen, zu sagen, wie wirkt das kurzfristig für Menschen wahrnehmbar im Alltag? Weil das ist ein Stück weit das Versprechen, das hinten rauskommen muss.
Einschätzungen von Maja Göpel, Transformationsforscherin der Leuphana-Universität Lüneburg, zur Zukunftstauglichkeit des Koalitionsvertrags. Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute am Samstag im Norden und Nordosten zunächst oft Wolken, Nebel und Hochnebel, am Nachmittag zunehmend sonnig. Sonst von Beginn an viel Sonne, im Südwesten ab dem Spätnachmittag langsam etwas wolkiger, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Und das hier sind die Aussichten. Am Sonntag von Westen her gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter, im Osten und Südosten noch länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Und am Montag meist deutlich mehr Wolken als Sonne und regional Schauer, vereinzelt Gewitter, 12 bis 22 Grad. Und das sind die aktuellen Temperaturen. Aachen 8 Grad, Berlin 8 Grad, Dresden 12 Grad, Hannover 9 Grad, Köln 5 Grad, Leipzig 11 Grad und München 7 Grad. Die Zeit, es ist 4.14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die Welt, die steht an der Schwelle eines Handelskriegs, ausgelöst durch US-Präsident Donald Trumps Zollankündigungen. In dieser Woche ging es da ja ständig auf und ab, ein Ping-Pong zwischen US-Regierung, allen anderen Ländern, ja, und eben auch den Börsen, die ins Chaos stürzten. Und das stellt auch einige Befürworter Donald Trumps hier in Deutschland vor Herausforderungen, zum Beispiel die AfD. Eigentlich sonnte die sich ja lange in der Aufmerksamkeit, die Berater wie Elon Musk oder Vizepräsident J.D. Vance der AfD schenkten. Doch das Zollchaos wiederum, das ist jetzt wohl auch für die AfD etwas viel des Guten. Aus Berlin berichtet Dagmar Pepping.
Alice Weidel ist stolz auf ihre wirtschaftliche Expertise.
Sie wissen, ich bin Ökonomin, ich liebe den freien Wettbewerb,
sagt die Vorsitzende der AfD, eine promovierte Volkswirtin. Stolz war Weidel bisher auch auf ihre Nähe zur Trump-Administration. Den US-Präsidenten hat sie als Vorbild für die AfD bezeichnet, weil der für die nationalen Interessen seines Landes kämpft. Trumps enger Berater Elon Musk hat im Bundestagswahlkampf für die AfD geworben. Beispielsweise per Videoschalte bei einer großen Veranstaltung mit Kanzlerkandidatin Weidel.
You gotta go all out to convince people to vote for AfD.
Yes. Yes, thank you.
And you certainly have my full support. I think that the Trump administration is also supportive.
Unterstützung durch Musk und die Trump-Regierung. Ein Treffen mit US-Vizepräsident J.D. Vance am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Mittlerweile ist Weidels Begeisterung für Donald Trump etwas abgekühlt. Der Grund, dessen Zollpolitik.
Meine Botschaft an Donald Trump ist, dass Zölle grundsätzlich schlecht für den freien Handel sind. Sie schädigen uns gegenseitig, das merkt man auch, das sieht man überall.
In ihrer Kritik wird der bisherige Trump-Fan auch in der Öffentlichkeit ungewohnt deutlich.
Die Kommunikation und die mögliche Exekution der Zollpolitik empfinde ich als viel zu aggressiv.
Weidels Co-Parteichef Tino Chrupalla sieht die Zollankündigungen weniger kritisch. Trump wolle die anderen Wirtschaftsnationen zwingen zu verhandeln und seine Wirtschaft schützen. Ist das nicht verständlich, entgegnete Chrupalla auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Chrupalla war im Januar zur Amtseinführung des US-Präsidenten geflogen. Dort in Washington warnte Chrupalla, Trump vorschnell zu kritisieren.
Da sollte man erstmal abwarten, welche konkreten Zölle überhaupt gemeint sind, welche er einführen will. Insgesamt sieht man aber, dass er seine eigene Wirtschaft, seine eigene Industrie schützen will. Und das Gleiche müssen wir Deutschen, müssen die Europäer natürlich dann auch tun.
Zum weltweiten Chaos an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen sagt Chrupalla, die Börsen seien ohnehin überhitzt gewesen. Es handele sich um eine Kurskorrektur. Dass Tino Chrupalla und Alice Weidel, die gemeinsam an der Spitze von Partei und Fraktion stehen, unterschiedliche Positionen einnehmen, ist häufiger zu beobachten. Beide AfD-Chefs beäugen sich misstrauisch, aller zur Schau gestellten Harmonie zum Trotz. Die Frage, wie sich die AfD zu Trump und dessen Zoll-Hü-Hot-Politik verhalten soll, ist für die Partei strategisch knifflig. Deutschland ist als Exportnation auf Handel mit den USA angewiesen. Vor allem die branchenspezifischen Zölle auf Autos, die trotz des jüngsten Zollrückziehers Trumps bestehen bleiben, treffen die Wirtschaft. Ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und Europa hätte drastische Folgen für beide Seiten. Darüber hinaus ist der US-Präsident in der deutschen Bevölkerung unbeliebt. Im März sagten bei einer Umfrage von Infratest DIMAP 80% der Befragten, sie seien mit Donald Trump weniger oder gar nicht zufrieden. Das war noch vor den Zollankündigungen. Zu viel Nähe zum unberechenbaren Mann im Weißen Haus könnte den Höhenflug der AfD in den Umfragen gefährden. Alice Weidel, die Ökonomin, setzt auf Verhandlungen mit Trump.
Ich säße schon lange in den USA am Tisch und würde die Zölle wegverhandeln.
Und damit ein Thema, das für die AfD viel Streitpotenzial birgt.
Dagmar Pepping über dieses Dilemma der AfD. Er galt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition im Wettbewerb mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Doch nun wurde der Oberbürgermeister Istanbuls abgesetzt und muss sich sogar vor Gericht verantworten. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, einen Staatsanwalt bedroht zu haben. Die Opposition und auch viele Demonstrierende auf den Straßen in der Türkei wiederum werfen der Regierung vor, einen der größten Kritiker und Rivalen Erdogans auf diese Art und Weise aus dem Rennen nehmen zu wollen. Der populäre Politiker sei Erdogan zu gefährlich geworden. Benjamin Weber aus Istanbul über den Prozessauftakt.
Der inhaftierte und mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu hat die Prozesse gegen sich als politisch bezeichnet. Er sagte, er stehe deswegen vor Gericht, weil er dreimal die Wahlen in der Stadt Istanbul gewonnen habe. Die Vorwürfe gegen sich wies er zurück. Der Prozessauftakt in dem Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung des Generalstaatsanwalts von Istanbul war in den Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses verlegt worden, in dem İmamoğlu seit knapp 3 Wochen inhaftiert ist. Im Publikum saßen Abgeordnete seiner Partei CHP. Als İmamoğlu hereingeführt wurde, standen sie auf und riefen: "Willkommen, mein Präsident." Vor dem Gebäude versammelten sich außerdem hunderte Anhänger und forderten die Freilassung des Politikers, den seine Partei zum Präsidentschaftskandidaten gewählt hatte, obwohl er in Haft sitzt. Ein offenbar illegal aufgenommenes Handyfoto aus dem Gerichtssaal zeigt İmamoğlu in blauem Anzug an einem Pult mit Mikrofon. Viele Polizeibeamte sind zu sehen. In einer Anhörungspause äußerte sich der mittlerweile abgesetzte Bürgermeister zu den Massenprotesten im Land nach seiner Festnahme. Sie waren vor allem von jungen Menschen vorangetrieben worden. Er küsse die Stirn der klugen jungen Leute, sagte İmamoğlu laut Medienberichten. Dass die junge Generation unpolitisch sei, das habe er ohnehin nie geglaubt. Die jungen Leute würden mit ihren friedlichen Demonstrationen auf der Straße am Ende Geschichte schreiben. Der Richter vertagte den Prozess nach kurzer Zeit. Der nächste Verhandlungstermin ist im Juni. Doch es war nicht das einzige Verfahren gegen Ekrem İmamoğlu an diesem Freitag. Der Prozess wegen Angebotsmanipulation in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister in den 10er Jahren wurde ebenfalls fortgesetzt. In einem Gericht in der Stadt. İmamoğlu verzichtete darauf, sich per Video zuschalten zu lassen und ließ sich von seinen Anwälten vertreten. Auch dieser Prozess wurde nach kurzer Zeit auf einen Termin im Juli vertagt. İmamoğlu war am 19. März im Zusammenhang mit 2 anderen Ermittlungen wegen Korruption und Terrorunterstützung verhaftet worden. Viele Menschen vermuten, dass der beliebte Politiker so als Gegenkandidat für Staatspräsident Erdogan ausgeschaltet werden soll. Seitdem erlebt die Türkei die größten Massenproteste seit über 10 Jahren. İmamoğlu's Partei hat fürs Wochenende erneut eine Großkundgebung angekündigt. Dieses Mal soll in der Stadt Samsun im Norden des Landes demonstriert werden.
Benjamin Weber berichtete. Ja, und aus der Türkei nun zurück nach Deutschland und an deutsche Schulen. Welche Schulform ist nach der Grundschule für mein Kind die richtige? Je nach Bundesland gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. In Norddeutschland, etwa in Hamburg, gibt es ab der 5. Klasse die Wahl zwischen Stadtteilschule und Gymnasium. In Süddeutschland, etwa in Bayern, gibt es als weiterführende Schulen die Mittelschule, die Realschule und das Gymnasium. Und in Bayern entscheidet der Notenschnitt in den 3 Hauptfächern, auf welche Schule das Kind gehen kann, nicht die Eltern. Was Eltern, aber auch Lehrerverbände kritisieren, denn damit sei der Druck auf die gerade einmal 10 Jahre alten Schülerinnen und Schüler enorm.
Philipp hat seine letzte Probe hinter sich, Mathe. Es lief ganz gut, findet der 10-Jährige. Aber ob's reicht? Von dieser Note hängt ab, auf welche Schule er nach der 4. Klasse gehen darf.
Es ist auch ein bisschen Druck, dass man weiß, weil man will auf die Schule gehen und braucht die und die Note und dass die Note jetzt davon abhängt vielleicht.
Der 10-Jährige aus Michelau im Steigerwald will auf die Realschule. Dazu braucht er einen Notenschnitt von 2,66. Bisher steht er aber auf 3,0. Damit müsste er auf die Mittelschule gehen. Dabei hatte Philipp im letzten Schuljahr noch einen 2er-Schnitt.
Also in der 4. Klasse, da haben wir ziemlich viel Stoff und ziemlich viel, was wir uns merken müssen. Ich glaube, manchmal ist da mein Kopf ein bisschen überfordert.
Viel Stoff, viele Aufgaben, die Transferdenken erfordern und vor allem 18 schriftliche Proben. Das ständige Lernen unter Druck hat den Familienalltag bestimmt, sagt Mutter Lisa Manichel.
Ich bin überzeugt, dass wenn dieser Probendruck in dieser Anzahl nicht so wäre, dann ja, Druck weg, Schüler lernen besser. Also man weiß ja schon längst, dass Angst, Druck absolut kontraproduktiv zum Lernen sind.
Das Bayerische Kultusministerium findet das Übertrittsverfahren hingegen kindgerecht, habe psychische Belastungssituationen im Blick und fördere die Kinder passgenau, heißt es auf Anfrage. Die Zahl der Proben sei etwa von 22 auf 18 gesenkt worden. Dazu kommen aber meist noch mündliche Abfragen, heißt fast jede Woche eine Prüfung. Knapp 1/3 der Grundschulkinder geht auf die Mittelschule, genauso viele auf die Realschule, 41% aufs Gymnasium. Das Verhältnis hat sich in den vergangenen 10 Jahren nicht verändert. Was aber mit Blick auf die Zahlen des Kultusministeriums auffällt, etwa jeder 6. Schüler wechselt nach dem Übertritt nochmal die Schulart. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, hat dafür eine Erklärung.
Nichtsdestotrotz ist der Übertrittszeitpunkt zu früh für uns, für viele zu stressig, nicht valide in diesem Aussagekraft der 3 Noten.
Zurück bei Familie Manichel im Steigerwald. Die letzte Matheprobe ist geschrieben. Ob es aber für die Realschule reicht, weiß Philipp erst nach den Osterferien.
Die runden hier auch auf, weil ich stehe auf 2,5 in Mathe.
Ja, ja.
Aber beim Übertrittszeugnis runden sie dann ab.
Ich glaube wirklich, dass es klappt, dass du da noch die 2 hast und dann kannst du auf die Realschule gehen, so wie du das möchtest.
Der Schulübertritt, für Bayerns Schülerinnen und Schüler oft ein heftiger Druck. Caroline Hasenauer berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. Tja, das war eine unterhaltsame Partie zum Auftakt des 29. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder auswärts 3:2 beim VfL Wolfsburg. Kurz nach der Pause führten die Gäste schon mit 3:0 und dann kam Wolfsburg nochmal ran. Da wurde es ein bisschen zu unterhaltsam, fand Leipzigs Trainer Jolt Löw.
Ja, ein bisschen, ja. Ich habe etwas was Ruhiges gewünscht, glaube ich. Nach 3:0 habe ich eigentlich gedacht, dass wir das Spiel mehr kontrollieren werden und das Sieg einfach mal noch klarer und sauberer nach Hause bringen. Aber Wolfsburg hat extrem viel getan, für die zweite Halbzeit nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Die haben alles reingeworfen und Bälle ist einfach in die Box geflogen die ganze Zeit. Weil mit diesem Druck umzugehen und diesen Sieg trotzdem noch nach Hause zu fahren, das, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs.
Die liegen jetzt vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt nach der 4. Niederlage in Folge 12. und kann sich langsam von seinen Europacup-Ambitionen verabschieden. Knappes Statement von Kapitän Maximilian Arnold.
Offen und ehrlich gesagt, wenn es bescheiden läuft, läuft es sehr bescheiden.
Ja, und bescheiden gelaufen ist es in der 2. Liga auch für den Hamburger SV. Der hätte den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen können, hatte aber nicht. 2:4 gegen Eintracht Braunschweig, das war die erste Heimniederlage der Saison. Hendrik Lückhoff war für uns dabei.
Die Frühjahrsmüdigkeit der vergangenen Jahre beim HSV, sie schien in diesem Jahr überwunden, aber gegen Braunschweig ein Rückfall in alte Muster. Kaum eigene Chancen und dazu immer wieder anfällig. HSV-Trainer Merlin Polzin will von dem Gerede, dass womöglich wieder im Frühjahr der Aufstieg verspielt wird, nichts hören.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach einer Niederlage.
Zur Pause lag der HSV mit 0:2 zurück. Bell traf, Hefti erzielte zudem ein Eigentor. Im zweiten Durchgang sorgte Selke für den Anschluss, ehe Braunschweig kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag von Baas und Philipp das Spiel entschied. Selkes Tor danach zum 2:4 war nicht mehr entscheidend. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning war stolz auf sein Team.
Die Art und Weise war top von uns. Wir haben uns sehr viel vorgenommen hier heute und fast alles auch so auf den Platz bekommen. Als erste Mannschaft hier gewonnen. Und wie gesagt, das völlig verdient nach einer Top-Leistung von uns.
Die Braunschweig viel Rückenwind im Abstiegskampf gibt. Der HSV bleibt trotz des Dämpfers im Aufstiegsrennen Tabellenführer.
Weil nämlich der 1. FC Köln nur unentschieden gespielt hat, 1:1 in Fürth. Einen Punkt liegen die Kölner noch hinter dem HSV. Und besser hätte es auch für die Kölner Haie laufen können in den Playoffs der deutschen Eishockeyliga. Die Kölner hätten in Ingolstadt den Einzug in die Finalserie klar machen können, aber sie haben 0:3 verloren, Kapitän Moritz Müller.
Wir waren nicht so eiskalt wie die Spiele vorher, haben viele hochkarätige Chancen liegen lassen. Und so gewinnt Ingolstadt dann heute ein hart umkämpftes Spiel.
Das heißt dann auch, Ingolstadt ist wieder dran. Nach Siegen steht es nur noch 3:2 für die Haie in dieser Halbfinalserie. Es bleibt aber dabei, sie brauchen nur noch einen Sieg und Spiel 6 findet nun wieder in Köln statt. Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finals im Billie Jean King Cup verpasst. Ohne ihre Nummer 1 Eva Lys haben sie in der Qualifikation in den Niederlanden 2 Pleiten kassiert. Mehr dazu von Peter Sänger.
Den Haag war für die deutschen Tennisdamen keine Reise wert. Nachdem das Auftaktmatch der Qualifikationsionsrunde gegen die Niederlande mit 0:3 verloren ging, machte es Jule Niemeyer im Auftaktspiel gegen Großbritannien nicht besser. Sinead Cartel war zu stark. Mit 4:6 und 2:6 unterliegt die Dortmunderin. Mit dieser Pleite war klar, Deutschland kann nicht mehr Erste der Dreiergruppe werden, gehört somit nicht zu den 8 besten Teams fürs Finalturnier in China. Der Status Gruppenletzter war dann nach dem zweiten Einzel klar, als Tatjana Maria gegen Katie Boulter 6-1, 3-6 und 1:6 verloren hat. Somit auch die Niederlage gegen Großbritannien feststand.
Und so geht's nun in die Playoffs um den Klassenerhalt. Die finden dann im November statt. Und dann noch zum Basketball, zur Königsklasse der Euroleague. Da kann der FC Bayern die Playoffs nur noch über einen Umweg erreichen. Über die Play-Ins nämlich. Denn die Hauptrunde, das steht jetzt fest, haben die Münchner auf Platz 9 beendet. Nun geht's am Dienstag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. Beim Sieg müssten die Bayern dann 3 Tage später in Paris oder Madrid antreten. Nur wenn sie beide Spiele gewinnen, sind sie in den Playoffs dabei.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Jan Möller. Ja, und wir haben ja gerade vor einer knappen halben Stunde schon geschaut, wie es um die Klimapolitik im Koalitionsvertrag steht. Gleich nach den Nachrichten schauen wir dann auch noch auf die Themen Wirtschaft und Soziales im Podcast Berlin Code. Gleich hier in der ARD Infonacht.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Im Oman beraten heute ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm. Unklar ist noch, ob der US-Sondergesandte Witkoff und Irans Außenminister Araghchi auch direkt miteinander sprechen werden. Aus Kairo Moritz Behrendt.
Beide Seiten betonten, dass es um erste Gespräche gehe, noch nicht um konkrete Verhandlungen. Darüber, ob Witkoff und Araghchi in Omans Hauptstadt Maskat an einem Tisch sitzen werden, gibt es unterschiedliche Aussagen. Während US-Präsident Trump direkte Gespräche angekündigt hat, beharrte die iranische Regierung bislang auf Gesprächen ohne einen direkten Austausch mit einem Vertreter der US-Regierung. Das iranische Regime sieht die USA ebenso wie Israel als Erzfeind an. Gleichzeitig erhofft es sich eine Aufhebung von Sanktionen, wenn die Atomgespräche wieder in Gang kommen.
Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Zur Begründung hieß es aus dem Justizministerium in Kopenhagen, die Terrorbedrohung sei unverändert ernst. Als Beispiele nannte das Ministerium militante Islamisten im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. Das japanische Kaiserpaar eröffnet heute die Weltausstellung Expo in Osaka. Vor der Eröffnung verwiesen die Organisatoren darauf, dass es gerade weltpolitisch immer mehr um Abgrenzung und nationale Interessen geht. Deswegen sei es wichtig, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig neue Perspektiven aufzuzeigen. Aus Tokio Thorsten Iffland.
158 Länder, Regionen und internationale Organisationen stellen ihre Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und künstliche Intelligenz aus. Im deutschen Pavillon dreht sich alles um die Zirkularität, also wie es gelingen kann, dass alle Verbrauchsmaterialien wieder in den Kreislauf eingespeist werden. Das Interesse der Japaner an der Expo ist bislang gering. Es wurden deutlich weniger Tickets im Vorverkauf abgesetzt als erwartet.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nohfelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Es geht voran in Sachen Regierungsbildung. In dieser Woche, da haben sich Union und SPD ja auf den Koalitionsvertrag geeinigt. Die CSU hat dem Papier bereits zugestimmt. Bei der CDU entscheidet darüber Ende April ein kleiner Parteitag. Und bei der SPD wird ab kommender Woche noch eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Wie sich die künftigen Regierungspartner in Wirtschafts- und Sozialfragen positioniert haben, darum geht es jetzt im Podcast Berlin Code mit Linda Zerwakis. Als Gäste sind bei ihr Sarah Beham und Martin Polanski aus dem Hauptstadtstudio.
So, Hand aufs Herz. Der Koalitionsvertrag, 144 Seiten dick. Habt ihr auf Anhieb verstanden, was da drin steht?
Also von mir ein klares Nein, Linda. Ich habe ihn hier ein paar Seiten mal ausgedruckt und ich kann nur so viel sagen, ganz ehrlich. Gut, dass wir hier in dem Podcast sind und nicht im Fernsehen. Also die Nächte werden kürzer, die Augenringe größer. Aber Martin, du schaust ja noch ganz frisch aus.
Vielen Dank. Aber ich habe auch 30 Seiten durchgearbeitet von diesen 144, nämlich Finanzen, Wirtschaft und Klima und Energie. Man muss einfach sagen, das ist von Fachpolitikern ausverhandelt worden, die zum Teil eben ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen haben. Und dann geht es dann bei Klima und Energie um Emissionshandel, CCS und CCU, Kraftwerkstrategie. Viele Leute können mit diesen Begriffen schon gar nichts anfangen und schon gar nicht mit den Details. Und das zeigt auch der Koalitionsvertrag. Man hat versucht, diese vielen schwierigen Fragen auch in irgendeiner Weise eine Richtung vorzugeben. Aber vieles ist auch einfach offen geblieben, finde ich. Und das ist jetzt Sache der Politik in den nächsten 3-4 Jahren, das entsprechend dann auch zu füllen.
Also erhärtet sich der Verdacht, Sie haben es auch ein bisschen mit Absicht gemacht, damit man vielleicht auch einiges nicht so richtig versteht?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Also ich würde eher sagen, dass der Vertrag zeigt im Grunde genommen, dass man zum Teil Kompromissformeln brauchte, weil man in einigen Stellen so weit auseinander lag, dass man jetzt Beispiel Heizungsgesetz, da hat die CDU rein verhandelt, das Heizungsgesetz wird abgeschafft und gleichzeitig wird im nächsten Satz klar, es wird auch in Zukunft in irgendeiner Weise ein Heizungsgesetz geben.
Ich finde aber schon auch, dass der Gedanke dahinter ist, schreibst du konkrete Zahlen und Ziele auf, dann wirst du ganz klar dran gemessen. Also so gesehen bei der Ampelregierung, ich erinnere mich an den Koalitionsvertrag, ja, da stand sowas drin wie, wir bauen pro Jahr 400.000 neue Wohnungen. Ja. Oder wir führen eine Kindergrundsicherung ein, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Tja, beides so nicht gekommen.
Mhm. Aber ein paar klare Festlegungen gibt's ja schon. Ich gebe dir vollkommen recht. Können die Ampelkoalition, die 400.000 Wohnungen, das ist eine Zahl, die man gesetzt hat und man hat sie nicht erfüllt. Und zwar ziemlich krass hat man sie verfehlt. Und letztendlich weiß man jetzt aber auch, es gibt ein paar klare Festlegungen, Stromsteuer wird gesenkt, Mütterrente soll ausgeweitet werden und so weiter. Da steht auch, das wird so gemacht. Und von daher würde ich sagen, kann man dann auch die Koalition zukünftig daran messen, ob sie das erfüllt oder nicht.
Du hast es ja eben schon erwähnt, du hast dir den Wirtschafts- und Finanzteil eher angeguckt. Wie findest du das Ergebnis, Martin?
Das Bemühen ist schon erkennbar, darauf zu reagieren, dass die Wirtschaft einfach seit Jahren jetzt stockt. Wir haben ja 2 Jahre Rezession gehabt und für dieses Jahr haben jetzt gerade die Wirtschaftsforschungsinstitute ein Wachstum von 0,1% vorausgesagt. Das ist ja praktisch gar nichts. Die Wirtschaft stagniert. Und man versucht jetzt eben durch einige Maßnahmen, steuerliche Erleichterungen zum Beispiel, Senkung der Stromkosten zum Beispiel, Bürokratieabbau, da wieder Schwung reinzubekommen. Aber ich habe auch den Eindruck, wie viele, ja auch die Wirtschaftsforscher, dass das zwar in die richtige Richtung geht, aber vielleicht ein bisschen wenig ist, um jetzt wirklich die versprochene Wirtschaftswende, davon war ja die Rede von Seiten der Union auch, die dann wirklich jetzt in Gang zu setzen.
Ja, Bemühen ist auch wieder so ein bisschen zögerlich, ne? Also das ist so, eigentlich wollte doch gerade die Union ein anderes Zeichen setzen.
Ja, aber sie regiert eben auch zusammen mit der SPD und da hat man eben teilweise ganz unterschiedliche Sichtweisen, was die Finanzpolitik angeht, was die Steuerpolitik angeht. Also soll man zum Beispiel Steuern erhöhen für Leute, die viel Geld verdienen oder die Union sagt dann lieber eher senken. Das ist auch ein Kompromisspapier schlichtweg. Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist es ein Kompromisspapier. Und in diesen Kernfragen Wirtschaft und Finanzen sind Union und SPD auch traditionell einfach nicht immer einer Meinung.
Ich bin auch sehr gespannt beim Thema Bürokratieabbau. Dieses Ziel hat sich ja bisher jede Koalition seit 1990 gesteckt.
Wahnsinn.
Mal kurz zusammenrechnen, wie viele Jahre das schon sind. Aber dieses Mal könnte es vielleicht gelingen. Sarah, du hast dir im Vertrag die Themen angesehen, die junge Menschen angehen. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich muss ehrlich sagen, Linda, was mich zuerst aufhorchen hat lassen, als da dieser Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, Friedrich Merz im Scheinwerferlicht vorm Mikro, noch bevor er auf die Wirtschaft eingegangen ist, Martin, muss ich dazu sagen, ist er auf die junge Generation eingegangen, hat sie angesprochen und ich saß da, ich so, ah, okay, schau an, hatte parallel den Vertrag schon da und scrolle, ja, Messlatte, Erwartung war also oben. Und in der Tat, also wenn ich hier jetzt nochmal durchblätter, ganz am Anfang steht auch der Satz, Familien stehen im Mittelpunkt. Also Erwartung hoch, scrolle weiter und sehe noch am Bildschirm von dieser Pressekonferenz Lars Klingbeil auch im Scheinwerferlicht einmal hier über die Stirn drüber gewischt, weil anscheinend ziemlich heiß. Und ich muss gestehen, also mir sind auch ein paar Schweißtropfen runtergeronnen, weil ich eben nicht wirklich auf Anhieb sofort was Konkretes gefunden habe und ja berichten musste. Also meine Bereiche Familie, Jugend vor allem, vieles unkonkret und doch auch ernüchternd. Und ich bin das mal durchgegangen. Und in solchen Koalitionsverträgen, da gibt's ja immer Abstufungen, auch in Begriffen. Wenn da sowas steht wie wir werden, also dann kann man ja schon davon ausgehen, Martin, du nix, also dass das Prio hat, dass das kommt. So, wenn ich jetzt hier meinen Bereich durcharbeite, Beispiel BAföG, da steht, wir wollen das modernisieren. Es ist ja doch eine Abschwächung zu wir werden. Also schauen wir mal. Und noch schwächer wird's, wenn ich aufs Wahlalter schaue, das auf 16 Jahre zu senken, das soll geprüft werden. Ja, ja, also mit Vorsicht zu genießen. Und was ich rausgelesen habe, der schwächste Begriff unter anderem beim Thema Elterngeld, da steht, unser Ziel ist eine Digitalisierung beim Elterngeld. Und ich weiß nicht, Martin, Ziel, Linda, Ziel, kommt das eher nicht,
ich meine, da kommen wir jetzt zu dem berühmten Wort Finanzierungsvorbehalt, weil das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen bei dem Werden, Wollen, Prüfen und Ziel setzen.
Ja,
man kann sich ja vieles vornehmen und bestimmte Sachen sollen ja wirklich kommen. Also Mütterrente, Stromsteuer, da steht Werden, Werden, Werden. Stromsteuer senken jetzt. Und auch einige andere Punkte. Das kostet ja alles Geld. Und dann gibt es andere Sachen, die geprüft werden sollen, die auch Geld kosten. Und derzeit ist es eben so, obwohl man sich ja diesen riesigen Verschuldungsspielraum geschaffen hat, ganz zu Beginn der Sondierungsgespräche, diese die gigantischen Sondervermögen und für die Bundeswehr wird ja auch wahnsinnig viel Geld bereitstehen. Trotzdem erkennt man schon jetzt, dass an vielen Ecken und Enden wahrscheinlich das Geld nicht reichen wird, weil das Geld über die Sondervermögen soll ja investiert werden, soll auch in die Rüstung auch gehen. Da ist die Frage, die ganzen Sozialsysteme werden immer teurer werden, das kostet alles Geld und man hat zusätzliche Ausgaben geplant. Und dann ist die Frage, kann man all das, was man sich so wünscht, zukünftig finanzieren? Das ist der Finanzierungsvorbehalt und da werden noch ganz interessante Debatten, glaube ich, kommen. Ne?
Ja, aber deswegen, also jetzt nochmal auch aus Sicht einer jungen Generation gesprochen, da werden ja bestimmte Themen und Probleme, Baustellen in die Zukunft verschoben, eben deswegen bleibt schwammig. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Koalitionsvertrag, dieses Papier hier, schon auch klar macht, die künftige Generation, junge Leute, junge Familien, die sind eben nicht die Zielgruppe der künftigen Regierung. Viele Themen werden da verschoben. Und ich will schon sagen, das überrascht doch auch. Ich will dran erinnern, nach jeder Wahl ist der Aufschrei groß, die vermeintliche Überraschung, um Gottes Willen, die Jugend, die Welt extremer rechts, links in Zeiten, ja, die polarisiert sind, da hätte man doch erwarten können, dass die Regierung da doch noch mal mehr auf die Bedürfnisse der Jungen eingeht. Du meldest dich, aber ich will noch was sagen, Martin, du auch als Wirtschaftsexperte. Ich habe noch was rausgefunden, einmal den Vertrag hier durch die Suchmaschine gejagt und die Suchbegriffe eingegeben. Deine Begriffe, zum Beispiel Wirtschaft, kommt im Vertrag 173 Mal vor. Und jetzt rat mal, Generationengerechtigkeit, was meint ihr? Wie oft? Hä?
Ich würde sagen unter 10, also im einstelligen Bereich.
Ja, wäre ich jetzt auch leider irgendwie dabei. Neun.
Ganze zweimal.
Ja. Oh, wow. Haben wir beide recht gehabt. Ja. Also, kann man auch positiv sehen. Man
muss ja, Glückwunsch sehen. An euch, aber ja.
Also ich will nur eine Sache, mich überrascht das nicht. Wir haben zwei Parteien, die eigentlich Rentnerparteien sind, oder drei Parteien, Union und SPD, die vorwiegend in allererster Linie von Leuten gewählt werden, die so in meinem Alter sind oder noch älter und eben nicht in deinem Alter, liebe Sarah. Und von daher ist deren Priorität natürlich auch diese Klientel zu bedienen. Ich habe es gerade gelesen, über 45 oder die Hälfte des Landes sind über 45 Jahre alt.
Ja klar,
alt.
Demografischer Wandel, natürlich.
Genau, die Demografie sorgt dafür. Und wir haben eben zwei Parteien, die ganz stark eben sind bei den älteren Jahrgängen und eben nicht bei den jüngeren. Und von daher haben die ganz klar auch im Blick, ja, wir müssen was für die Rentner tun und nicht so sehr unbedingt für die 16- oder 17-Jährigen.
Ja, aber ganz kurz, also die müssen ja alle im Blick haben. Die machen ja nicht jetzt nur Politik für Ältere. Also irgendwie ist das doch auch fatal, oder?
Das ist fatal, aber schaut euch nochmal die Zusammensetzung auch des neuen Bundestags an. Der wird generell älter, männlicher, weniger Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Da muss man schon auch die Frage, ja, der Repräsentation stellen. Und was für mich auch immer ganz, ja, eindrücklich ist, gerade eben junge Leute, auch junge Familien, die haben nicht die Lobby, die große Lobby, die Wirtschaftsverbände und Vertreter, die da hier Rabatz oder Rambozambo, ja, um es vielleicht auch mit Worten von Friedrich Merz ja, zu sagen haben. Deswegen, was machen denn junge Familien? Ja, die gehen da nicht ständig auf die Straße, denn die sind daheim, die passen auf die Kinder auf. Da geht's drum eben auch, ja, Kinderbetreuung, denn das ist eine große Baustelle, wird aber auch im Koalitionsvertrag angesprochen. Also, will hier auch sagen, es gibt gewisse Punkte, es gibt gute Ansätze, so, und die müssen dann aber auch mit Leben gefüllt werden. Man hat aber das Problem zum Beispiel der Kinderbetreuung erkannt. Also Kita-Ausbau, Schulen, Sanieren, Bauen, das alles kommt davor im Vertrag. Ja, bei den Zahlen wird's dann aber wieder unkonkret. Aber das sind jetzt erstmal Versprechen. Wir haben gelernt, keine fixen Zusagen.
Lasst uns mal ein bisschen sortieren. Lasst uns noch mal einmal jetzt erstmal auf die Wirtschaft schauen. Man kann ja vielleicht zu Friedrich Merz sagen, zu seiner Entschuldigung, dass er angetreten ist zu einer Zeit, wo Deutschland in der Rezession steckt und Trump macht gerade Zollchaos und spielt Handelskrieg. Trotzdem hat er jetzt diesen Vertrag aufgesetzt. Und Martin, gibt es da irgendwie schon eine Reaktion aus der Wirtschaft? Vielleicht auch positive. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit draufgehauen auch ein bisschen, aber ja, vielleicht können wir ja auch mal das Positive, vielleicht ist da ja auch was dabei.
Also die Kernaussage, glaube ich, auch der meisten Ökonomen und auch der Wirtschaftsverbände ist, das geht in die richtige Richtung, aber letztendlich müsste da eigentlich mehr kommen. Und ein Grundproblem ist ja in Deutschland, mal abgesehen davon, dass jetzt eben die erwarteten und erhofften Steuersenkungen jetzt nicht in dem Maße kommen, wie sich das die Wirtschaft vor allem mehr erhofft hat, auch was die Unternehmenssteuer angeht und so weiter. Da gibt es ein paar Ansätze, diese sogenannten Turbo-Abschreibungen, also dass Investitionen steuerlich besser geltend gemacht werden können. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen. Letztendlich hatte sich die Wirtschaft da mehr steuerliche Impulse erhofft. Ein Grundproblem, das sagen ja die Ökonomen, auch die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das nochmal hervorgehoben. Ein Grundproblem in Deutschland ist ja, dass inzwischen die Sozialkosten bei uns über Rentenversicherung, auch die Zuschüsse zu den Krankenversicherungen, dass die halt auch ja immer weiter ansteigen, weil wir eben diese Demografie haben, dass Leute immer älter werden und gerade die Renten fressen ja sozusagen einen großen Teil des Bundeshaushalts auf. Und da kann man sich sozusagen immer weniger Luft verschaffen für andere Dinge, um Gelder zu investieren. Und jetzt hat man gesagt, wir machen jetzt diesen großen Schluck aus der Pulle, wir machen diese 500 Milliarden, um eben Geld zu investieren und hofft darauf, dass da eben auch jetzt die Wirtschaft wieder stärker wächst. Das ist ja die große Hoffnung, um dann auch wieder mehr Spielräume zu haben, um auch Sozialkassen besser finanzieren zu können, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde dann im Zweifelsfall dann ja auch wieder den Familien zugutekommen, wenn sozusagen die Wirtschaft wieder so floriert, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Und das würde insgesamt die Hoffnung dann auch den Staatsfinanzen zugutekommen, weil die dann ja auch wieder mehr Steuern zahlen am Ende des Tages, wenn die Wirtschaft richtig brummt, etwa über die Mehrwertsteuer auch.
Sarah, gibt es denn aber Stellen im Koalitionsvertrag, wo man sagen kann, hier fließt Geld in die Anliegen junger Menschen?
Ja doch, also so ein bisschen blitzt da dann doch auch wieder hier die Spendierfreude durch. Wir werden sehen, was davon kommt, aber sowas wie Deutschland-Ticket soll bleiben, kommt ja einigen zugute. Vor allem auch in den Städten, wenn ich ans Land denke, dann soll da auch der Führerschein billiger werden. Und im Papier wird vor allem auch, ne, wird die Gruppe Azubis und Studis in den Blick genommen. Da ist die Rede von WG-Garantie, also was die aber genau ist, das werden wir sehen.
Also bezogen auf Wohnung, dass sich Studenten Wohnungen wieder leisten können, damit sie studieren gehen können überhaupt.
Dass du überhaupt eine Bude bekommst, ja, in größeren Städten, die sind ja Mangelware. Und wie die Regierung da eine Garantie wirklich durchbringen will.
Jetzt ist die Frage, schreiben
sie
werden, wollen, prüfen das, oder Ziel?
Genau, das müssen wir noch prüfen, ob sie das prüfen. Also konkreter werden sie aber, wenn wir jetzt bei den Studis bleiben, eben beim Thema BAföG soll höher werden und auch die Wohnkostenpauschale, also der Zuschuss soll steigen von 380 auf 440. Es ist ein Anfang und auch, was ich rausgelesen habe, ja auch junge Familien, die sollen mehr auf dem Konto haben, eben Beispiel Elterngeld, das soll ansteigen, auch die Einkommensgrenzen nochmal angepasst werden, sodass mehr Familien davon profitieren. Alles in allem finde ich teure, teure Vorhaben. Und da ist für mich noch die große Frage, wie das gegenfinanziert werden soll und wer das letztlich wirklich dann alles trägt und schultert.
Also ich glaube, da kann man ja ganz klar auch ergänzen, es gibt zwar dann Vorteile für die jüngere Generation, gleichzeitig können sie auch zusätzliche Belastungen erwarten. Also wenn man jetzt ganz viele Schulden macht, heißt das zukünftig Zinszahlungen im Bundeshaushalt. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber letztendlich wird der Kuchen, den der Bund hat, um Geld zu verteilen, durch diese Zinszahlungen ja immer kleiner, je mehr Schulden man hat. Das ist ganz banal.
Und es gibt noch ein anderes Problem. Wir haben uns mal wieder auf der Straße umgehört.
Moin, mein Name ist Paul Scherer. Ich lebe in Kirchberg, im Hunsrück. Und mich interessiert, wie meine Rente quasi gesichert ist, wenn wir jetzt Schulden machen und die Wirtschaft in Deutschland eher zum Stagnieren als zum Wachsen kommt.
Also das ist natürlich dann auch absolut gerechtfertigt. Von daher die Frage, wie generationsgerecht findest du das Papier, Sarah?
Jetzt fragst du eine 31-Jährige. Wir haben ja alle hier unterschiedliches Alter.
Unser Alter verglichen schon. Ich sage jetzt meins nicht.
Ich meins auch nicht.
Aber ich kann nur sagen, wirklich, ich war auch vor der Wahl im Wahlkampf hier unterwegs. Und was Paul angesprochen hat, das ist mir immer und immer wieder begegnet in Kreuzberg. Ich erinnere mich auch an einen jungen Mann, der hat sein Handy rausgezogen. Ich habe ihn gefragt, was beschäftigt dich denn, ne? Was ist dir wichtig? Der zieht sein Handy raus aus der Hosentasche und sagt, naja, schauen Sie mal, mir geht das Thema Rente auch nicht mehr aus dem Kopf und ich lese mich gerade ein in Aktienfonds und so weiter, bin aber Azubi, ja, viel Geld, um da wirklich jetzt privat vorzusorgen, bleibt mir nicht. Deswegen Rente, großes Thema und deswegen nochmal reingezoomt, reingeschaut in das Papier, in den Koalitionsvertrag. Das sind ja vor allem Rentenversprechen für die ältere Generation drin. Das Rentenniveau bleibt erstmal für die nächsten Jahre stabil. Die große Frage bleibt offen, was ist denn danach? Also eine wirklich langfristige Rentenreform, die wird nicht angepackt.
Dafür gibt es jetzt die Kommission, die da eingesetzt werden soll, die das Ganze prüfen soll. Aber da hast vollkommen recht. Union und SPD sind vor allem Parteien, die auf die Älteren schauen. Der SPD war es insbesondere wichtig, dieses Rentenniveau erst einmal stabil zu halten. Das heißt eben aber auch höhere Beiträge für die, die eben arbeiten gehen. Und das sind dann eben dann die Jüngeren im Grunde genommen. Und ab 2031 ist, ja, das wird dann irgendwann mal, jetzt muss man sich dann verständigen und dann wirklich ein Konzept vorlegen, das dann hält.
Ja, und es gibt ja noch ein Thema, was gefühlt ja auch gar nicht mehr aufkam. Das ist das Thema Klima. Und da hat Sabina tatsächlich auch eine Frage zu.
Ich heiße Alina, bin 26 Jahre alt und mich beschäftigt das Thema Klimawandel. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade in der Politik nicht wirklich berücksichtigt wird. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass man dann irgendwann selbst Kinder hat. Was wird mit denen? Was könnte die Politik jetzt noch für das Klima tun?
Also steht da irgendwo eigentlich was drin im Koalitionsvertrag zum Thema Klima?
Ja, da steht schon einiges drin. Das sind alleine Klima und Energie, fast 10 Seiten. Ich würde davon ausgehen, dass diese Koalition, dass den Bereich Klima nicht als gleiche Priorität haben wird wie die bisherige Ampelregierung, vor allem Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Aber man muss auch jetzt keine 180 Grad Kehrtwende oder keinen Rückschritt um 180 Grad oder dass man da die Vollbremsung einlegt, erwarten. Man wird im Wesentlichen da weitermachen, Ausbau der Erneuerbaren, vor allem Umstieg der Industrie, dass die eben klimafreundlicher produziert. Das wird man mit Sicherheit weitergehen, auch viel Geld da reinstecken. Die Energiewende kostet ja wahnsinnige Summen. Der Netzausbau steht an. Da muss noch ganz viel gemacht werden. Das ist im dreistelligen Milliardenbereich, was da an Kosten auf den Staat zukommt oder auf die Leute zukommt letztendlich. Und da ist die Frage jetzt, und das, glaube ich, ist der Unterschied. Man wird mehr darauf achten, was ist bezahlbar, wie viele Belastungen sind kurzfristig überhaupt vertretbar, auch für einzelne Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz. Und da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was abschwächen. Aber man wird trotzdem den Pfad weitergehen. Ziel ist ja Klimaneutralität 2045. Dazu bekennt man sich. Ob man man es erreicht, kann man nicht vorhersagen, aber man ist ja auf dem Weg, auf jeden Fall seit vielen Jahren den Treibhausgasausstoß deutlich zu reduzieren in Deutschland.
Wobei man nicht vergessen darf, also du hast gesagt, bekannte Wege werden jetzt auch weiter gegangen, auch angestoßen durch die Ampelregierung, aber allein, was die Ampelregierung ja geplant hat, das hätte nicht gereicht, um 2045 klimaneutral zu werden. Deswegen, ich sehe im Koalitionsvertrag doch auch Abschwächungen beim Thema Klima. Wenn wir nochmal, ne, wie anfangs beim Wording, bei den Begriffen sind, dann steht da drin das Ziel der Klimaneutralität. Was das heißt, haben wir hier jetzt auch ausbuchstabiert. Und es gibt diverse Studien auch vom Bundesumweltamt. Der eingeschlagene Weg reicht nicht. Und das sind auch widersprüchliche Dinge drin. Einerseits will man das Ziel erreichen. Andererseits sowas wie die Pendlerpauschale bedeutet natürlich auch, der Verkehr auf der Straße wird weitergeführt. Und weil die Frage war, was kann denn die Politik tun? Ich habe nochmal reingeschaut ins Papier und es wäre ja denkbar, das als Querschnittsthema über alle anderen Ministerien hindurch mitzudenken. Das Thema Klima konkret wird als Querschnittsthema übrigens eins, und zwar Seniorenpolitik und die Senioren überall mitdenken. Warum kann ich das nicht auch bei der Jugend und beim Klima machen, das auf allen Themen, auf allen Ebenen, Ministerien und in allen Häusern mitzudenken, das kostet kein Geld. Aber Überzeugung und politischen Willen, und den sehe ich Stand jetzt so noch nicht.
Die Hauptstadtkorrespondentinnen Sarah Beham und der Korrespondent Martin Polanski im Berlin Code Gespräch mit Linda Zervakis. Weitere Folgen des Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek.
Standpunkte.
Riesenchaos an den Finanzmärkten, ein Hin und Her bei den US-amerikanischen und europäischen Zöllen und eine immer weitere Eskalation der Zollspirale zwischen China und den USA. Es war auf jeden Fall eine turbulente Woche, was die transatlantischen Beziehungen angeht. Jetzt, zum Ende der Woche, hat sich der Nebel ein ganz klein wenig gelichtet und viele deutsche Medien haben das zum Anlass genommen und versucht, die positiven Seiten am Zollchaos von US-Präsident Trump zu beleuchten. Das Handelsblatt zum Beispiel hat in Deutschland eine Veränderung festgestellt.
Am Ende dieser Woche stellt sich heraus, dass Donald Trumps Verwüstungslust auch ihr Gutes hat. Sie funktioniert wie ein Katalysator und beschleunigt wichtige Entwicklungen. Drei Beispiele aus der Woche. Erstens, die Bundeswehr will sich nicht mehr auf Elon Musk Starlink verlassen und plant, ein eigenes Satellitennetzwerk im Weltraum aufzubauen. Zweitens, die EU hat erkannt, dass sie Zukunftstechnologien nicht nur regulieren, sondern auch massiv fördern sollte. Am Mittwoch stellte sie dafür einen Aktionsplan für künstliche Intelligenz vor. Drittens, Union und SPD haben sich dank Trumps Zolleskapaden schneller auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, als Beobachter zuletzt vermutet hatten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht speziell im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg auch eine Chance für Europa.
Wenn sich in Gestalt von Amerika und China zwei der drei großen Wirtschaftsmächte dieses Planeten in wirtschaftlicher Hinsicht ins Knie schießen, stellt sich die Frage, ob die Europäische Union als dritte große Wirtschaftsmacht hiervon profitieren kann. Die Europäische Union täte gut daran, nicht selbst Öl ins Feuer zu gießen, sich aber auch nicht alles bieten zu lassen und in Handelsgesprächen auf einen spürbaren Abbau von Zöllen und anderen Hemmnissen hinzuwirken.
Ja, und auch abgesehen von dem allen überlagernden Zollthema sollte Europa sich neu orientieren, kommentiert die Welt.
Für Europa reicht es nicht, den Kopf über Donald Trumps Amerika zu schütteln. Es muss endlich eigenständig handlungsfähig werden, und zwar militärisch, wirtschaftlich und politisch. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Chance. Europa muss seine Kräfte bündeln, um zu verhindern, dass der Rückzug Amerikas ein gefährliches Vakuum hinterlässt. Wenn Europa der Freiheit eine neue Heimat gibt, bleibt zumindest die Möglichkeit, dass die USA eines Tages zu ihren gemeinsamen Werten zurückkehren.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, kommentiert der Tagesspiegel und schreibt, Donald Trump zockt, rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er werfe mit Phrasen um sich und zwar ganz ohne Plan. Umso dringender sei es, dass Europa einen finde. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist da schon einen Schritt weiter und argumentiert, dass Trumps Handelspolitik schon jetzt womöglich für etwas gut ist.
Trumps Kalkül geht nicht ganz auf. Statt in Schockstarre zu verfallen, rücken Staaten enger zusammen. Selbst das oft zögerliche Europa zeigt angesichts des Trumpschen Zollhammers souverän Geschlossenheit. Vereint im Widerstand gegen eine Politik, die weder Prinzipien kennt noch Verlässlichkeit bietet. Was Trump zudem unterschätzt hat, ist die langfristige Resilienz demokratischer Strukturen. Sein zerstörerischer Impuls hat bei vielen den Sinn für das Wesentliche geschärft. Die Notwendigkeit politischer Kompromisse, das Prinzip von Rede und Gegenrede, das Ringen um Ausgleich. Trump wollte die Welt erschüttern, doch hat sie letztlich wachgerüttelt.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Mareike Makosch. Ja, und US-Präsident Donald Trump wagt sich nach dem Zollchaos der letzten Wochen nun auch noch an ein neues Thema: Atomverhandlungen mit dem Iran. Was da nun genau ansteht, gleich mehr hier in der ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Wolfgang Berger. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Warschau geht es heute um die geplante Aufrüstung Europas. Im Mittelpunkt steht die Frage, woher das Geld dafür kommen soll. Aus Warschau Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis muss Europa seine Verteidigungsbereitschaft angesichts der Bedrohung durch Russland dringend ausbauen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran wollen heute über das iranische Atomprogramm sprechen. Vor dem Treffen im Oman haben die USA Kompromissbereitschaft signalisiert. Der amerikanische Sondergesandte Witkoff sagte dem Wall Street Journal, der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Das sei die rote Linie. US-Präsident Trump hatte dem Iran mit einem Angriff gedroht, sollte Teheran einem neuen Atomabkommen nicht zustimmen. Im japanischen Osaka wird heute die diesjährige Weltausstellung Expo eröffnet. Die Zeremonie findet im Beisein von Kaiser Naruhito statt. Das Expo-Gelände liegt auf der künstlichen Insel Yumeshima in der Bucht von Osaka. 158 Länder, Regionen und internationale Organisationen präsentieren in den kommenden 6 Monaten ihre Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, KI und Gesundheit. Für das allgemeine Publikum öffnet die Expo morgen. Allerdings ist das Interesse der Japanerinnen und Japaner bislang geringer als erwartet. Kritik gibt es vor allem an dem Austragungsort und den hohen Baukosten für die Weltausstellung. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4 für die Eintracht.